Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Der Jahr der Höllenpfahl, der allen Jungfrauen wird zur Qual. Donner, Keil und Schwefelmief, die geile Lust steckt in mir tief und unten aus den prallen Eiern tue ich hoch das Sperma feuern.
Ja, willkommen, Freunde, bei Alliteration am Arsch 21. Nee, das muss ich nochmal machen.
Nein, das machst du nicht noch. Nein,
Reinhard, das ist unprofessionell.
Unprofessionell ist, dass du jetzt ungefähr doppelt so laut redest, wie gerade, als wir den Pegel eingestellt haben.
Hallo, Freunde.
Ja.
Hier ist Alliteration am Arsch, Folge 21. Wie ihr schon hört, mein Freund Reinhard ist auf einem taiwanesischen Großmarkt gefangen und muss im Keller von einer taiwanesischen Geldwäscherbande, muss er jetzt wahrscheinlich... Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, Rainer. Wo bist du, Rainer?
Ich sitze im Sendezentrum auf dem Chaos Communication Congress, was ich ja letzte Folge schon angeteasert habe. Ich habe keine Möglichkeit, sonst irgendwo aufzunehmen, weil sonst hätte ich nur Hotel-WLAN. Und Hotel-WLAN ist noch schlimmer als normales WLAN, das ist richtig kacke. Im Gegensatz zu dir, der über WLAN aufnehmen muss, weil er seinen fucking Adapter irgendwo hat liegen lassen.
Ich bin an meinem Schloss am Meer und habe das kurze WLAN-Kabel mitgenommen, genau. An dem sich aber der USB-Adapter für den verfickten Apple-Rechner nicht befindet. Ja, blöd, ärgerlich. Ja.
Ich bin in Leipzig auf dem Kongress und ich habe hier mehr Internet, als für viele Menschen gut ist, glaube ich.
Aber du sitzt trotzdem in einer, wir haben diese Karstadt-Atmosphäre.
Das ist gewollt. Wir sind ja ein Podcast für die Menschen, nah bei den Menschen. Bei allen Menschen.
Wie die Wie-Aktiv-Krankenkasse, oder was?
Ja.
So sind wir. Ja, Vampire ficken um 00:30, ein Meisterwerk. Vielen Dank
an die
vielen Zusendungen. Das habe ich nicht von einer Person, sondern von mehreren Personen zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, dass, also bevor ihr euren Kindern alte DuckTales-Bänder zeigt oder die Gummibärenbänder, einfach mal Vampire ficken um 00:30 einlegen. Ist übrigens ein Zeichentrickfilm. Ist kein Realfilm, sondern da wacht morgens, ihr könnt es gleich googeln, wacht Dracula mit einer riesen Möhre auf, von der dann der Deckel vom Sarg hochgeht. Er flockt sich selber aus dem Sarg. Ja, aber ist gut.
Da fragt man sich auch, das sind ja irgendwelche Leute, die das mal gezeichnet haben.
Stundenlang animiert haben,
ne? Ja, genau. Also es sieht auch noch aus wie etwas, was so alt ist, was halt stundenlang animiert wurde.
Gesagt, auch ernsthafte Sex-Comics nie verstanden. Bist du so ein, wie nennt man das nochmal, Hentai-Gucker?
Nee, ne? Also ich mag Animes und so weiter, aber das ist ja eine andere Geschichte als Hentai, ne? Es gibt da, weiß ich nicht, hier und da bei dem einen oder anderen Anime so leichte Überschneidungen vielleicht, aber prinzipiell ist das ja eine andere Geschichte.
Naja. Hentai zusammengefasst ist unnatürlich großbusig gezeichnete Japanerinnen und
Tentakel.
Oktopusse mit 28
Tentakel. Ich wollte gerade sagen, Tentakel sind essentiell dabei.
Ich bin jetzt schon ein bisschen, jetzt bin ich schon ein bisschen wuschig, wenn ich daran denke. Ach. Reini, das ist unsere zwischen den Feiertagsfolge. Wir leisten weiter. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass viele andere Podcasts jetzt pausieren, weil dieses ganze Pack, weißt du, Deutschland verlässt, um irgendwo, weiß ich nicht, in Thailand am Meer zu liegen oder so. Wir bleiben im Reich.
Ich bin in Sachsen, ne?
Aber wir müssen uns entschuldigen. Also bei mir ist die Aufnahmequalität scheiße, bei dir ist die Aufnahmequalität scheiße. Aber das macht uns einfach noch realer.
Ja, was heißt scheiße? Also ich hab halt nur Hintergrundgeräusche.
Es ist hart scheiße, Reinhard. Ja, es hört sich an, als wenn du in einer Käsetheke stehst.
Ja, es tut mir auch leid, aber ein bisschen davon wird später eventuell noch im Post-Processing rausgefiltert.
Es gibt einen Raum da, es gibt keinen Raum da, wo du bist?
Nein, hier sind 17.000 Leute in den Messehallen. und rennen hier rum und hier, also ich verpasse wegen der Aufnahme mit dir hier übrigens einen Talk, den ich eigentlich sehen wollte.
Oh, ein Talk. Zwei Typen, die über Verschlüsselungsprotokolle reden.
Nein,
schon halbsteifen, Reinhard.
Es geht um Fake Science und Predatory Journals. Also,
Fake Science, ist das nicht das, worüber du deine Diplome geschrieben hast?
Besser. es gibt hier verschiedene Tracks, also neben so Security und so gibt es auch einen Science-Track bei den Vorträgen. Die kann man sich übrigens alle auf media.ccc.de angucken. Und
hör auf, Werbung zu machen, Reinhard.
Nein,
du bist
super.
Der schlechteste PR-Mensch aller Zeiten, wie wir mittlerweile festgestellt haben.
Super.
Wir haben noch mehrere Leute geschrieben, an welchen Stellen du noch betont hast, dass man unseren Podcast nicht hören sollte.
Habe ich gestern hier auch nochmal gesagt.
Mittlerweile ist es zu einem geflügelten Wort geworden.
Ja, tatsächlich. Hier hängen Plakate rum, tatsächlich, wo Leute für andere Podcasts Werbung machen, mit einem Bild von mir daneben mit einer Sprechblase, muss man nicht hören.
Und ich bin daneben als Dieter Krebs abgebildet.
Das ist das andere. Das ist ein Werbeplakat für Alliteration am Arsch, das sie irgendwo hängt. Ich habe es aber persönlich noch nicht gefunden. Also ich bin noch nicht dran vorbeigelaufen.
Ich würde mich sehr freuen für die Leute, die uns jetzt hören, wenn ihr damit den kompletten Kongress zutapezieren würdet. Damit wirklich alle Menschen glauben, ich wäre ein 50-Jähriger im Strickpulli.
Das war schön. Ich war hier gestern auch in so einer Podiumsdiskussion, wo es um Podcasts ging und Monetarisierung und Werbung und bla 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 und so weiter. Und da wurde ein Programm benutzt, das jeder auf dem Handy halt mitnutzen konnte, um über den Beamer, über den Vortragenden halt so Stichworte und so Sätze hinzuposten. Und da wurden auch diverse Posts zu unserem kleinen Podcast hier kamen auf. Sowas wie AAA for President und so und ja. Tatsächlich.
Leute, ihr macht mich glücklich.
Ja.
Das ist ja Reini. Ich glaube sowieso, dass du da ja so eine Art Jimi Hendrix bist auf diesem Kongress.
Es gibt
schon Frauen, die sich dir da feil bieten.
So schlimm ist es nicht, aber du solltest hier definitiv mal irgendwann mit hinkommen. Also,
Ich habe jetzt schon eingestielt, dass ich mit dir aus diesem bekloppten Campingausflug fahre im August.
Oh ja, das freut
aber
mich.
Aber nur, wenn wir uns einen Schlafsack teilen. Alles dann runter mache ich nicht. Die mich nachts aus dem was für ein schrecklicher Gedanke.
Zum Glück habe ich das nicht verstanden, weil gerade in dem Moment hattest du einen Aussetzer. Sehr schön.
Ich will deine Körperwärme haben. Ich will, dass wir zusammen in einem Schlafsack schlafen, Reini. Das möchte ich.
Ich möchte, dass du am anderen Ende des Geländes bitte dein Zelt aufschlägst.
Ich muss so weit wie möglich wegschlafen.
Es gibt auch immer so einen kleinen Wald, also so ein Waldstück, wo Hängematten überall zwischen den Bäumen hängen und dazwischen hängen Disco-Kugeln.
Wirklich?
Ja.
Ich fahre immer wahnsinnig schlecht vorbereitet auf solche Veranstaltungen. Ich weiß noch, wie ich mal auf Rock am Ring war mit zwei Freundinnen. Und wir hatten einen Dosenöffner und einen Bunsenbrenner, oder wie heißt das hier, Gaskocher, die beide nicht funktionierten. Mit dem Dosenöffner kriegte man die Dose nicht auf und der Gaskocher funktionierte auch nicht. Was dazu führte, dass wir 4 Tage lang Toastbrot gefressen haben. Bis ich dann bei alten Kumpels von mir aus Gelsenkirchen vorbeikam, die dort saßen, mit einem Circus Roncalli-Zelt, also wirklich ein Riesending. Und in der Mitte davon machten sie einen Spanferkel klar.
Ja, das ist sowas passiert auch beim Camp. Du wirst das erleben.
Ich werde da wieder mit einem Dosenöffner anrennen. Wir werden da hinfahren. Wir werden von dort aus live podcasten.
Ja, das Schöne ist, gibt es dann auch.
Weil das ja jetzt schon so gut funktioniert hat, weil du jetzt schon wieder das Equipment am Start hattest. Ne? Du musst ja jetzt gerade dich schon prostituieren auf dem 35.
Nein, muss ich nicht.
C3.
Ich habe es im Auto noch gefunden.
Im Auto gefunden?
Ja, im Auto. Im Kofferraum.
In deinem Smart. Wie schwer ist es in einem Smart was
ich
zu
finden? Ich habe keinen Smart. Ich fahre einen C3.
Weil das 35 C3 ist, wo du gerade bist.
Ja, richtig. Ich habe den Wagen passend zum Kongress gekauft.
Das ist aber mal richtig. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, Reini.
Ja, das Hingabe. Nee, ich finde es wirklich schade, dass du nicht hier bist. Du würdest hier eine Menge Spaß haben, glaube ich. Aber beim Camp.
Ich wäre auch wirklich gerne, aber wenn du mich da mitnimmst, dann komme ich zu dem Camp und dann lassen wir uns mal richtig gut gehen.
Sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zur letzten Folge. Und zwar ist mir aufgefallen, dass eine Frage, die mich auch interessierte, unbeantwortet blieb. Und zwar hast du an irgendeiner Stelle mal gesagt, das Lustige am Kannibalen von Rothenburg ist.
Soll ich ausführen?
Ja, bitte, weil ich wüsste gerne, was das Lustige am Kannibalen von Rothenburg ist.
Was viele unserer Leser und Zuhörer ja nicht wissen, ist, dass ich ja auch mal einen bodenständigen Beruf neben Podcast erlernt habe. Ich bin ja eigentlich studierter Psychologe. Merkt man überhaupt nichts von. Nee. Ich bin der uneinfühlsamste Bastard der Welt. Ich sage so depressiven so Sachen wie, ach komm, reiß dich zusammen. Aber egal.
Oh, gestern.
Nein, natürlich sage ich das nicht.
Gestern Nacht
bevor
war hier
wir
noch
wieder E-Mails kriegen.
Gestern Nacht war hier noch ein Talk von Nico Semsrott.
Oh, ja, Nico Semsrott, guter Mann.
Ja, hat eine Halle mit über 3000 Leuten vollgemacht. Sehr gut.
Boah. Ja, aber ich glaube, in dem Gebiet ist der auch...
Ja, war super. Also der ist hier auch als Politiker der Partei, die Partei quasi aufgetreten.
Ja.
Heute ist Sonneborn hier.
Ich bin da ja so ein bisschen... ich mag die Partei sehr gerne und Sonneborn an sich auch. Ich finde aber, dass alles immer nur ironisch ist. Alles, ausschließlich. Das strengt mich an.
Ja,
also dass man nicht auch mal irgendeine Aussage treffen kann, die ernst gemeint ist, weißt du? Also ich glaube, das wäre auch ganz erfrischend und gar nicht schlimm.
Ich glaube, da sind mehr Sachen ernst gemeint, als es auf den ersten Blick scheint. Da ist natürlich super viel Quatsch bei, aber da ist auch häufig so den Finger in die Wunde legen bei Sachen, die einfach so absurd laufen. Ne? Also
ja, aber ich finde dadurch, dass der sich so entmenschlicht, dadurch, dass er wirklich nur eine Kunstfigur ist, weißt du?
Ja,
also,
Sonneborn jetzt, ja.
Ja. Also er ist schon. Ja zum Beispiel damals bei Zimmerfrei auch aufgetreten, war nicht bereit, als normaler Mensch dort zu sprechen, dann haben sie die Show nicht gesendet, so, ne? Weil er das versucht hat als
Er ist nicht aus der Rolle gefallen.
Er ist nicht aus der Rolle gefallen und da haben die dann auch gesagt, dass hier ist eine Show, wo es darum geht, dass die Leute was von sich erzählen und wenn du meinst, du musst jetzt hier die Kunstfigur Martin Sonneborn geben, kann ich verstehen, finde ich auch.
Ja.
Ich glaube auch, dass das völlig okay ist, wenn man mal aus der Rolle fällt. Und dass das nicht irgendwie unterminieren würde, wie ernst die Botschaft ist, dass man vieles im Politikbetrieb nun mal nicht ernst nehmen kann. Weil ich meine, allein die Nummern, weißt du, mit den EU-Abgeordneten, die am Tag, an dem sie abreisen, morgens nochmal schnell hinfahren, um sich in die Liste einzutragen. Hast du das mitgekriegt?
Ja.
Da gibt es eine Liste, die liegt aus, da kriegen die dann Tagegeld von 600 Euro, glaube ich. Dann fahren die morgens komplett gepackt mit ihren zwei Koffern, fahren die ins EU-Parlament, wirklich steigen aus dem Aufzug raus, tragen sich vorne in die Liste ein, steigen wieder in den Aufzug, fahren nach Hause.
Das EU-Parlament.
Wie früher in der Schule, nur dass du 600 Euro dafür kriegst.
Ich wollte gerade sagen, Bastard. Das ist wie im Studium, oder? So bei manchen mit Anwesenheitspflicht. So, trag mich mal mit ein. Das
Boah, im Studium, als ich studiert habe, gab es schon Anwesenheitspflicht nicht mehr wirklich.
Bei uns gab es generell nirgendwo Anwesenheitspflicht, weil wenn in Mathe mal eine Woche gefehlt hast, war es halt selber schuld, du hast danach eh nichts mehr verstanden.
Bei uns war es ein bisschen anders, also es war so, dass man schon das Sachen gehabt, die konntest du einfach skippen. Und wir hatten nur eine Professorin, die komplett abgegangen ist und wir hatten eine Mitschülerin, Helen, die war mega nett und die hat mal bei einer Veranstaltung 37 Leute eingetragen. Helen war zwar sehr, sehr intelligent, aber auch ein bisschen naiv. Sie hat nämlich nicht gemerkt, dass sonst niemand da war. Das heißt, es standen 38 Leute auf der Liste. Sie saß aber alleine in dem Hörsaal. Und dann ist die Professorin abgegangen bis zum Gehtnichtmehr. Die hat die wirklich bis zum Dekan geschleift, bis irgendeiner der Mitstudenten, ich stand nicht auf der Liste, hingegangen ist und gesagt hat, ey, die hat uns nur einen Gefallen getan, weil die hat richtig Stress bekommen deswegen.
Ja, ist klar.
Obwohl, ehrlich gesagt, dann lieber die Leute verfolgen, die sich eintragen lassen, also, als die arme Sau, die dann da alleine
mal
sitzt.
Mal ganz ehrlich, Anwesenheitspflicht ist eh so eine Sache für den Arsch. Warum kriegt man einen Leistungsnachweis oder ähnliches, wenn man anwesend ist? Also ich finde, anwesend sein ist keine Leistung. Also mal ehrlich.
Nee, Leistungsnachweis nicht, aber ich finde schon, also sagen wir es mal so, ich würde gerne von einem Arzt behandelt werden, von dem ich weiß, dass er in den 10 Jahren Studium auch 3-mal in der Uni war.
Ja, ich würde da gerne von einem Arzt behandelt werden, der halt irgendwie, weiß ich nicht, großartig finde ich es, wenn es einen Arzt geben würde, also wenn es ein Arzt wäre, der irgendwie gelernt hat, in irgendeiner Form zumindest halbwegs wissenschaftlich zu arbeiten, das sind leider die wenigsten.
Wie ist es eigentlich mit Homöopathie? Ja. Ich wollte doch eigentlich gerade erzählen, was mit dem Kannibalen mit Rotenburg
ist. Ja, richtig, was war denn mit dem?
Also, ich bin eigentlich Psychologe und habe im Knast gearbeitet, auch im Schwerstrafvollzug mit Serienmördern.
Ich glaube, das hast
Kannibalen.
Du schon mal erzählt,
den Kannibalen von Rotenburg habe ich persönlich nie getroffen, aber eine der wirklich schrägen Storys drumherum ist, die aber auch öffentlich geworden ist, die du jetzt nur nicht kennst und unsere Community vielleicht auch nicht. Der Mann, mit dem er sich getroffen hat, das war ja ein wenn man so möchte, fast symbiotisches Verhältnis, weil
ja,
es war
das,
ja nicht so, er hat jemanden ermordet, sondern er hat jemanden gegessen, der es wollte, also
ja.
Sowas wie ein... Mir fällt gar nicht der Begriff.
Einverständnis.
Also einen maximalen Masochisten oder suizidalen Masochisten könnte man auch sagen. Also jemand, der wirklich davon, also der Typ selber hat davon geträumt, dass sein Lörres gegessen wird und dass er ihn mit isst. Was als, nennen wir es schon mal, als Reflex, als Mann schon mal eine sehr seltsame Nummer ist, aber gut, jeder, ne? Jeder dem, was er möchte. So.
Jeder
aber
Jack ist anders, ne? Wenn man den Köln so schön sagt.
Das Problem ist, erstens, wir wissen ja alle, das ist eine einmalige Veranstaltung. Das macht man nicht mehrmals. Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, ja, ich wüsste schon gerne, wie der schmeckt. Das macht ihr nur einmal. Und das wirkliche Hauptproblem daran war, die haben das gemacht. Also er hat ihm den abgetrennt wohl und hat ihn dann angebraten und dann haben die den zusammen gegessen, mussten beim ersten Biss feststellen, schmeckt hart scheiße.
Gibt es für sowas einen Knorfix?
Knorfix-Pimmel? Ich stelle mir gerade Horst Lichter vor, wie so ein Pimmelbrett und er sagt, oh, wenn man fehlt da noch, Knorrfix. Nein, das Ding ist, verstehst du, ich meine, also insgesamt finde ich ja den Reflex, dann einen Pimmel essen zu wollen, schon strange. Aber es ist eigentlich, wenn du ein bisschen medizinische Vorbildung hast, ja auch klar, dass so ein Schwellkörper,
da also ist nicht nichts anderes Muskel ist dran, normal, ja?
Da ist kein Muskel dran, es ist einfach im Endeffekt, es muss wirklich schmecken, als wenn du auf einer alten Gummiröhre rumkaust. Und dann, aber stell dir mal vor, diese Enttäuschung, du liegst da, du beendest dein Leben durch die Veranstaltung, weil er ist ja verblutet im Endeffekt, ne, und wollte das ja auch. Das heißt, er hat die Nummer ja nicht überlebt. Und dann ist dein letzter Gedanke so, ich habe 30 Jahre meines Lebens davon geträumt, meinen Loris zu essen. Und jetzt schmeckt der scheiße.
Vielleicht mocht das ja auch. Also
nein, das, ja, der Kannibale selbst hat davon berichtet, dass es total fürchterlich war. Das war so ziemlich das Einzige, was er in dem Prozess erzählt hat. Armin Maivis war sehr verschwiegen. Aber er hat davon erzählt, dass die Wurst leider überhaupt nicht geschmeckt hat. Und er dann erst nachher, als der Betreffende dann nicht mehr da war, dann sich an die leckeren Teilchen machen konnte. Was natürlich, den möchte man als Nachbarn haben. Ich finde diesen Prozess rein kriminalhistorisch und auch aus psychologischer Sicht unglaublich interessant, weil, wenn man es so betrachtet, dort kein geltendes Recht verletzt wurde. Also außer, ich glaube, er wurde wegen Störung der Totenruhe
wurde nicht verurteilt. Also das ist nicht.
Also ich glaube nicht, dass es als Mord verurteilt wäre. Ich muss nochmal nachschauen, aber es war ja im Einverständnis. Ich weiß nicht, wie aktiv der Mensch, der es nicht überlebt hat, daran teilgenommen hat. Also ob der da irgendwas auch selber gehandelt hat. Aber im Endeffekt war, glaube ich, die Verurteilungsstörung wegen Totenruhe und Totschlag oder so. Aber das Problem ist, dass jemand, der so stark, sagen wir mal, sexuelle Interessen hat, die so wenig gesellschaftskompatibel auslebbar sind, wie willst du den jemals wieder so richtig reinbringen?
Also, ja, also weiß nicht, da kann man doch von einer starken psychischen Störung sprechen, oder? Ich meine, da ist ja der Selbsterhaltungstrieb, da ist ja alles weg. Oder?
Du sprichst jetzt von dem Typen, der abgenippelt ist, ja. Aber ich spreche jetzt von dem, der gegessen hat. Das ist ja auch, also der abgenippelt ist, der ist ja jetzt auch kein, der stört dich als Nachbar nicht mehr, aber wenn jetzt der Kannibale von Rotenburg bei dir nebenan einzieht und du siehst ihn morgens beim Hecke schneiden, dann denkst du vielleicht auch, ja, stellt er sich jetzt gerade vor, wie mein kleines,
das wäre
Reini mit so einem Apfel im Mund aussieht.
Das wäre, glaube ich, der erste Nachbar, wo ich mich nicht freuen würde, wenn er mich zum Grillen einlädt. Oder wenn der sich einen neuen Smoker kauft für den Garten oder so.
Reinhard wohnt in so einer Reihenhaussiedlung, nebenan zieht der Kannibale von Rotenburg ein und schiebt dann erstmal so einen Smoker in den Garten. Und so eine Zelle für Hausschlachtung vielleicht dann auch noch.
Ja, und daneben so ein Sarg oder so ein Sarg. Okay, nein, kein Witz. Nein, lassen wir das.
Reini, wir haben doch schon lange den jeglichen moralischen Anspruch verloren. Außerdem ist da auch niemand, also der Betreffende, der das hat machen lassen, hat sich damit selber eine Sehnsucht erfüllt. Ja. Das ist natürlich für den Otto Normalverbraucher und auch für mich komplett nachvollziehbar. Aber es gibt diese Menschen. Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sich Gliedmaßen, komplett gesunde Gliedmaßen amputieren. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, habe ich.
Also es gibt Leute, die davon träumen, dass sie mal ohne mit einem abben Arm leben oder mit einem abben Bein. Und da musst du auch schon ordentlich einen an der Klatsche haben, wie wir Psychologen sagen. Das ist diagnostisch eindeutig total bescheuert. Also ich meine, die meisten Menschen, die schwerst behindert sind oder die den Gliedmaßen fehlen, träumen davon, die wieder ganz normal verwenden zu können und andere Typen träumen davon, sich das abnehmen zu lassen.
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob Menschen, denen irgendwie Gliedmaßen fehlen oder die irgendeine Form von körperlicher Behinderung haben, tatsächlich davon träumen, dass das wieder, also dass das nicht so sein sollte. Ich glaube, dass das dass natürlich hin und wieder hier und da eine Einschränkung in deinem Leben, aber ich weiß nicht, ich habe hier einen Freund, ein paar Tische weiter sitzen, der im Rollstuhl sitzt. Das ist einer, glaube ich, der lebenslustigsten Menschen, den ich je begegnet bin.
Ich kenne auch jemanden, der hat beim Feuer, der ist nicht nur sehr stark verbrannt worden, sondern hat auch beide Beine verloren. Ja. Ist der Vermieter und Kumpel von einem Freund von mir und auch einer der fröhlichsten, coolsten Typen der Welt. Das meine ich auch überhaupt nicht in der Richtung, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise körperlich behindert ist, davon träumt, dass die
gerne
Behinderung
wieder in Anführungszeichen normal wäre.
Trotzdem gibt es sicherlich Fälle, wo Leute durch Unfälle oder sowas so verloren haben und trotzdem darunter auch sehr leiden.
Ja, also, das gibt's bestimmt, aber das würde ich nicht pauschal für alle sagen.
Ah, wo wir gerade bei Krankheiten sind. Ich habe gerade eben noch über Bild.de gescrollt und einen großen Bericht über Schumi gelesen.
Bevor du mir davon erzählst, möchte ich noch kurz eine Anmerkung zu der Kannibalengeschichte machen. Da gab es nämlich dieses Jahr einen passenden IG-Nobelpreis zu. Und zwar gab es einen Wissenschaftler, der sich das mal genau angeguckt hat, wie die Kalorienbilanz eines Menschen ist. Also nicht nur eines Menschen, was er so über den Tag konsumiert, sondern auch, wenn man einen Menschen konsumiert.
Was?
Der hat mal geguckt, wie viele Kalorien hat denn so ein Mensch und so.
Also ich sag jetzt so ein kleiner Reini,
wie ist denn der Nährwert und so? Und der
könnte auch Reini, ich habe gerade voll die Idee für ein Geschenk für dich. So ein T-Shirt, ein Reini so wertvoll wie ein kleines Steak.
Oh, schön. Der hat in seiner Arbeit, also er hat wirklich eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu geschrieben, der hat ausgerechnet und hat herausgefunden, dass dass Kannibalismus energetisch tatsächlich nicht so gut ist. Also kannibalische Ernährung ist eine geeignete Diätform.
Eine schön. Geeignete Diätform?
Ja, das. Also wir nennen das Caloric Intake, also das, was du an Kalorien und so aufnimmst, ist im Vergleich zu anderen Diäten tatsächlich geringer. Also Menschen sind nicht so nahrhaft.
Wirklich?
Ja,
oh, wirklich. Also, aber das ist wahrscheinlich von Person zu Person verschieden. Ne?
Ich hab die Studie nicht komplett gelesen, die hat der Nikolas vorgestellt. Kann man vielleicht nochmal in den Minkorrekt-Podcast die IG-Nobelpreis-Sonderfolge reinhören. Aber da gab es tatsächlich eine Studie zu. So viel zum Thema Kannibalismus. Zurück zur Bild. Welche Krankheit gibt's oder worum geht's?
Schumi.
Ah.
Das macht mich fertig, weil das einfach so widerlich ist. Ne?
Lebt der noch?
Ja, klar lebt der noch.
Okay, also, ja, habe ich nicht
im Rahmen der. Ja, ich möchte überhaupt nicht über grundsätzlich über Michael Schumacher reden, weil es mich erstens nichts angeht. Der lebt noch, Reinhard, also er ist wahrscheinlich, das möchte ich jetzt mutmaßen, im Koma, sonst hätte die Familie längst mal irgendein Statement dazu gegeben. Der hat halt ein Hirnaneurysma durch seinen Skiunfall bekommen und liegt wahrscheinlich seitdem in einer Art Koma, Wachkoma oder sowas. Es geht mich auch überhaupt nichts an. Es geht einfach darum, wenn ich das schon sehe im Stern, im Spiegel, vor fünf Jahren endete das alte Leben von Michael Schumacher, wie die Faszination für Schumi bleibt. Ey, da ist jemand schwerstkrank, offensichtlich nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Ich meine, ich finde es schon beachtlich, dass die Familie das schafft und auch gut, dass sie das schaffen, da so eine Blase drum zu bilden, dass sie so wenig wie nur möglich überhaupt an die Öffentlichkeit kommt.
Ich wollte gerade sagen, das ist
ich
ganz
würde
gut.
Mich
also
als Reporter
von Schumacher hat man so gut wie nichts gehört, was ich auch vollkommen okay finde. Also, ne, ich meine,
Die Familie war immer gut darin, sich, sagen wir mal, der ist ein Weltstar und sich darin, also solche, wenn du in dieser Position bist, dann hast du Anwälte, die sowas verhindern. Aber dass du überhaupt als Redakteur dich noch hinsetzt und irgendeine den dritten Schwibschwager der zweiten Haushälterin fragst, ja, wie dein Schumi jetzt so drauf ist, dass solche Leute keinen Selbstekel empfinden, weißt du, dass sie nicht so, sich so morgens irgendwie wie so eine galertartige Hülle aus ihrem Bett kriechen. Ich finde es so abartig. Ich verstehe es auch nicht. Also es geht einfach niemandem was an. Der Mann ist krank, Punkt. So, und was mit dem passiert, ist seine, wo ich gerade durchscrolle, Heidi und Tom, Reini. Heidi und Tom, was sagst du dazu?
Ach, das
interessiert dich ein Scheißdreck.
Richtig, habe ich aber, obwohl es mich ein Scheißdreck interessiert, habe ich es auch mitbekommen. Ne, hier, der, erst ist er durch den Monsun, jetzt geht er über.
Das
über
ist
den
der,
Aufstieg,
nein, durch
ne?
den. nee, durch den Monsun war ja der Sänger, der Bruder.
Echt,
das ist ja nur der Gitarrist.
Echt, nee,
der Bruder wird keine Frau heiraten.
Warte mal. Ist das nicht der Sänger gewesen?
Bill Kaulitz ist der Sänger. Tom Kaulitz heiratet jetzt Heidi Klum.
Ah, okay. Also sind das nicht Zwillinge?
Und vorsichtig gesagt, Bill Kaulitz, ja, sie sind Zwillinge. Und deswegen wundere ich mich auch, weil ich versuche, die Mutmaßung zu machen, dass Bill Kaulitz keine Frau heiraten wird. Sagen wir es mal vorsichtig. Ist es denn eigentlich, die sind, glaube ich, nicht eineiig. Bei eineigen Zwillingen ist die sexuelle Orientierung gleich, oder?
Nee. Ich glaube, das hat nichts mit in ihr. Also ne, natürlich, man wird so geboren, aber das ist ja nichts, was du irgendwie, was irgendwie genetisch kodiert ist oder sonst was.
Doch.
Nein.
Natürlich. Absolut.
Da wäre ich sehr vorsichtig.
Meinst du nicht?
Nein. Da bin ich. Da würde ich widersprechen.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Das weiß ich nicht, weil also ich habe mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt, um zu glauben, dass das irgendwas, natürlich ist das was irgendwie Biologisches, was aber irgendwie, ich glaube, ein Zusammenspiel aus, vielleicht Körper.
Wahrscheinlich sind es viele Faktoren, ne?
Genau, ein Zusammenspiel aus Psyche, Körper, Gesellschaft, was weiß ich nicht. Ich glaube, man wird so geboren, wie man ist, aber was die ausschlaggebenden Faktoren dafür sind, das weiß ich nicht. Und da habe ich mich, wie gesagt, auch viel zu wenig mit beschäftigt, um mir da in irgendeiner Form eine Meinung oder zuzubilden oder irgendetwas zu sagen zu können.
Das finde ich eine politisch korrekte Aussage, die ich jetzt hiermit gemeinsam unterschreiben möchte. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich hätte gesagt, dass es sehr starke Anlage ist. Weil ich mich zum Beispiel erinnere, dass ich schon als kleiner Junge deutlich so, dass es schon spürbar war bei mir so, dass ich Frauen toll finde. Aber wahrscheinlich ist da wahnsinnig viel auch kulturelle Prägung bei.
Ja, da wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich auch ganz, ganz viel gesellschaftliches Konzept bei. Ne? Also ich meine, wie viele Leute gibt es, die irgendwie eigentlich, gerade wenn man sich das vor 100 Jahren oder so anguckt, Leute, die eigentlich homosexuell waren, aber das mit sich selbst nicht auf die Kette bekommen haben, weil ihnen gesellschaftlich gesagt wurde, dass das falsch ist. Ne?
Das ist klar, aber ich meine, trotzdem war die Veranlagung nun mal biologisch da.
Natürlich, aber trotzdem ist das ja eine Sache, ob das irgendwie vorhanden ist oder ob du das auch selbst mit deinem inneren Selbst irgendwie auf die Reihe bekommst. Ne?
Aber ja. Es geht bei der Frage Heidi und Tom auch gar nicht um sexuelle Ausrichtung, sondern es geht um Alter. Heidi Klum ist, glaube ich, 14, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ruhig, 14 Jahre älter als er und das wird jetzt so dargestellt, eine Oma heiratet einen Jüngling.
Ja, da frage ich mich auch, was soll
das? Interessiert mich überhaupt nicht. Ja, also, das ist mir auch, lächerlich.
Was soll denn der Quatsch? Vor allem, da ist es tatsächlich mal was, wo ich...
Geil, ne? Wie die Geschlechterunterschiede. Weißt du, wenn ein 89-Jähriger eine 23-Jährige heiratet, dann wird er fast, naja gut, das ist schon ein bisschen eklig, aber sag mal, wenn Flavio Briatore, der, glaube ich, 30 Jahre älter war als Heidi Klum, ich weiß gar nicht, ob die Fahrrad war, aber wir waren zumindest zusammen, dann sagt ihr, ja gut, reicher alter Ficker. Aber bei einer Frau wird das so seltsam auf den Podest gestellt, als wenn es jetzt irgendeinen Unterschied darstellen würde.
Ja, es ist, also gesellschaftlich ist es irgendwie, kriegen die Leute das nicht auf die Reihe, ne? Also es ist ja kein Unterschied, aber irgendwie ist es wohl für viele Leute akzeptierter, wenn irgendwie ein älterer Mann eine jüngere Frau heiratet, als andersrum. Ne?
Es ist bis heute so, ne? Seltsam. Wenn du eine Frau von 60 siehst, die mit einem 30-jährigen Mann zusammen ist, würde jeder denken, boah, Alter, was ist los bei denen? Aber wenn du einen 60-jährigen Typen siehst mit einer jungen, frischen Frau, ist deine erste Annahme, okay, er ist reich. Aber mehr auch nicht.
Oder irgendwas anderes. Aber ne?
Ja, reich oder mächtig. Also, oder irgendwas in der Richtung. So, ne? Trotzdem ist die... ist, bei den beiden stört mich null der Altersunterschied, es stört mich einfach, was sie beruflich machen. So, also ich finde, beide sind fragwürdige Personen.
Mich
so
interessiert das schlicht und einfach nicht. Die sollen auch machen,
die Heidi Klum im Endeffekt hat zumindest in den letzten Jahren das Körperbild ganz vieler junger Frauen aufs Massivste geprägt, indem sie, also es gab einen Clip, das werde ich nicht vergessen, aber ist schon ein paar Jahre her. Da läuft Heidi Klum in eine Klasse rein. Natürlich war das vorher in irgendeiner Weise abgesprochen, sonst hätte der Lehrer auch gesagt, was ist hier los. Und dann läuft die da rein mit ihrer 32er-Taille und sagt, ach, welches Mädchen hier, wer ist denn hier die Allerschönste? Und dann hat sie eine rausgepickt, die das natürlich vorher schon wusste und musste dann aufstehen und rausgehen. Und du sahst die ganzen anderen 16-, 17-jährigen Mädchen dieser Klasse saßen, die alle spontan Essstörungen bekommen haben. Weil das natürlich so eine katastrophale Message ist, dass an alle normal gebauten Frauen, wenn da eine rausgepickt wird, dann so als so eine Art Dornröschen-Effekt, fand ich ganz fürchterlich. Und so läuft ja auch diese ganze Show. Ich kann mir das unter körperlichen Qualen nur anschauen, muss ich wirklich sagen. Wenn dann Frauen irgendwie, du hast nicht genug Personality zu einer 17-Jährigen. Ja,
also
aber
alles, was in dieser, Tom Medienwelt Kaulitz, in dieser Richtung abläuft, ne, also von,
da bist du komplett
von
raus,
ne? Ja, nee, bin ich nicht nur komplett raus, da will ich auch nichts mit zu tun haben. Diese ganze Casting-Scheiße, ne, diese Geschichten mit emotionalen, da könnte ich durchgehend nur kotzen. Also ich habe noch nie was Belangloseres gesehen und auch noch nie irgendwie was mitbekommen, was ich verachtenswert, also ja doch, vielleicht offener Menschenhass finde ich vielleicht verabscheuenswürdiger, aber das ist nah dran. Also ich finde das ich find's belanglos, ich find's tragisch, dass es überhaupt ein Publikum für so eine Scheiße gibt, ne?
Riesiges Publikum.
Es gibt so viele Sachen, die man sinnvoll machen könnte, ne? Wo junge Menschen und auch alte Menschen, also wo generell mal irgendwie sinnvoller, wenn es nur Unterhaltung sein soll, halt leichte, seichte Unterhaltung, dann bitte aber leichte, seichte Unterhaltung, da lobe ich mir doch Rudi Carell mit am laufenden Band oder so, das hatte mehr Niveau als ihr Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar oder The Voice oder wie auch immer diese ganz verfickte Scheiße heißt, das ist Rotz vom Anfang bis Ende. Also, entschuldige.
Bin ich bei dir. Wobei es dort Unterschiede gibt, weißt du, wenn irgendwie drei Leute ins Mikro jodeln. Es gibt ja auch ganz, zumindest Castingshows, wo talentierte Sänger gesucht werden oder so, aber wenn es dann so um menschliche Selektion von noch unfertigen geistigen und körperlichen Wesen von 18-, 19-jährigen Mädels geht, die dann sortiert werden wie Schlachtvieh, da wird mir einfach kotzübel. Und bei Tom Kaul, also ich finde die beide halt eklig. So, ich finde, man darf sich auf die Fahne nicht schreiben. Heidi Klum, ich finde es einfach, ich weiß nur, Anfang der 90er fand ich die attraktiv so als Typ, oder Mitte der 90er, war ich 14, 15, da war Heidi Klum so wirklich eine der hübschesten Frauen der Welt. Die hat es geschafft, sich komplett unattraktiv zu machen durch alles, was sie so in der Öffentlichkeit darstellt. Und Tom Kaulitz, ja, abseits dessen, dass ich so Teenie-Kack-Musik nicht ertragen kann, das ist ja jetzt auch schon lange vorbei, finde ich einfach sonst sehr fraglich, was die so machen. Hast du schon mal was von den Tokyo Hotel Camps gehört?
Was? Es gibt Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel machen ja mittlerweile keine Hallen mehr voll, sondern nur so kleinere Veranstaltungsorte, ne? Und okay,
die haben doch vor 2 Jahren oder so noch ein neues Album rausgebracht.
Ja, und? Also, aber die haben, glaube ich, der größte Termin, die gespielt haben, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, war irgendwie 700 oder 800 Leute. Das ist jetzt nicht erbärmlich, ist aber für eine Band, die vorher fast ein Stadion voll gemacht hat, natürlich echt mies.
Ich dachte, das wäre.
So, weil die Fans sind gealtert so und die haben keinen Bock mehr auf diese Scheiße so.
Ich dachte, das wäre immer noch eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Halt neben Rammstein und so, die auch
Rammstein und Tokyo Hotel nehmen Rammstein,
nein,
verkaufen den Tokyo und Stadion
ich,
aus.
Das weiß ich.
Tokyo Hotel kriegen das Gloria in Köln nicht mehr voll, ey.
Ja, das
nee,
ja.
Wirklich. Nee, okay, was das, ich damit sagen wollte, ich wollte dir von Tokyo Hotel Camp erzählen, weil ich gerade an so einem Geschäftskonzept für uns beide arbeite, wie wir uns in Zukunft finanziell durchbringen können. Ja, die machen Arschcamp. So eine Art Camp. Das Arschcamp. Da gibt es ein Camp für ehemalige Hardcore-Fans. Da kann man dann die treffen. Beziehungsweise es gibt verschiedene Tickets. Das billigste Ticket, bitte, ich weiß es nicht 100 pro, ich muss nachgucken. Mehrere 100 Euro und die teuersten Tickets liegen bei über 5.000 Euro. Da kann man dann 2 Tage in einem Camp in Brandenburg oder so verbringen, wo es dann ein Konzert von Tokyo Hotel gibt und man darf dann auch mit unterschiedlichen Stufen nah an die ran. Also für die 5.000, die dürfen denen dann sogar mal die Hände schütteln.
Oh, Wahnsinn.
Und das finde ich, als ich das gehört habe, ne, wir haben jetzt immer noch so leichte Brocken Kotze im Hals, die ich versuche runterzuwirken.
Das klingt nach Ausverkauf.
Das ist so richtiger harter Sellout und ich finde es auch menschlich einfach schlimm. Also einfach nur schlimm. Ich verstehe es nicht. Ich habe mal eine Folge von Katrin Bauerfeind gesehen, wo sie Prominente begleitet und da war sie mit Lena Meyer-Landrut unterwegs. Und Lena Meyer-Landrut macht etwas Ähnliches, macht auch so Veranstaltungen für Fans, wo die Karten auch übermäßig teuer sind. Und dann saß die vorne auf so einer Bühne, vorne saßen so 25 Teenager, also ich sag mal 12 bis 17, so ungefähr 15 Meter entfernt von ihr. Sie saß auf einer 3,5 Meter hohen Bühne. Und jeder durfte eine Frage stellen. Und einer hat dann gefragt, ob er sie mal drücken darf. Ich glaube, der hätte vorher 300 Euro oder so für die Karte gezahlt. Und dann sagt sie allen Ernstes, nein, das geht leider nicht. Nächste Frage. Ich saß 3 Meter vom Fernseher entfernt. Ich habe bis in die Lautsprecherboxe reingekotzt. Ich komme auf sowas nicht klar.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Es gibt sowas, Reini. Und ich arbeite jetzt an diesem Konzept, dass wir machen so ein Camp in Brandenburg, Campina. Das Ersche-Camp. Die Tickets kosten 5.000 Euro.
Sag mal so, wenn du eine Veranstaltung unter dem Label Arschcamp in Brandenburg machst, da möchte ich nicht anwesend sein.
Das Arsche Sexcamp, du und ich, nur in so Bademänteln, so Seidenbademäntel gehüllt, in so einem Zirkuszelt.
Genau, die ganze Zeit mit so einer Zigarre im Mund und in so einem Hugh Hefner Gedächtnisbademantel.
Aber es kommen nur Typen. Und dann müssen wir da durchreitern. Ah. Wir müssen da einfach durchgehen. Du hast ja vorhin schon festgestellt, dass da wenig Anlage und viel Soziales drin ist. Und da müssen wir dann einfach mal über unseren Schatten springen. Oh Gott, Reini, die Folge gerät wieder voll außer Kontrolle. Gebratener Pimmel, Sexcamp.
Ich bin noch nicht so verzweifelt. Noch kann ich etwas mit meiner Ausbildung, die ich habe, also mit meiner Qualifikation anfangen. Wenn ich genug Bewerbung geschrieben habe und da funktioniert nichts, dann wird es enger. Dann können wir über dieses Sexcamp nochmal reden.
Oh, scheiße, Reinhard, ich heule gerade. Ah, bitte, wir müssen das als Disclaimer jetzt direkt hier hinten dran setzen.
Was denn? Die ersten 40 Minuten dieses Podcasts
sind komplett nicht ernst gemeint. Okay, wir machen kein Sexcamp. Ich finde Heidi Klum und Bill Kaulitz, wie beiden heißen, finde ich alle super gut. Richtig gute Leute, richtig herzlich und bodenständig. Ich habe letztens ein Bild von denen gesehen, wie sie mit Veronika Ferres und Jochen, nicht Jochen Malzheimer, wie heißt das Arsch noch nochmal, der die Omas abgezogen hat. Hier, der Milliardär, der den Schnorris jetzt nicht mehr hat, damit er menschlicher wirkt, von der Höhle der Löwen. Wie heißt der denn jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne diese Menschen.
Mein Gott, Reinhard, mach doch einmal den Fernseher an. Wie heißt der denn jetzt? Mein Gott, Veronika. Fernseher. Doch, du kennst den doch. Wie heißt der denn? Veronika. Veronika Ferres ist zusammen mit... Oh, wie heißt er denn? Carsten Maschmeyer natürlich.
Ah, sagt mir nichts. Namen schon mal gehört, aber das war dann auch.
Das ist doch nicht dein Ernst, Reinhard, dass du das noch nie...
Ich kenne eher die alten Promis. Mir ist übrigens, als ich...
Jul Brünner, oder was?
Du
kennst Carsten Maschmeyer nicht.
Nee, den Namen habe ich schon mal gehört, aber das war dann auch.
Carsten Maschmeyer, der ist Milliardär. Ja, Carsten Maschmeyer ist wirklich einer der Worst-Case-Human-Being, muss man einfach mal
Carsten
sagen. Der hat so eine Art Schneeballsystem Versicherungsfirma aufgemacht.
Deutscher
vor vielen
Finanzunternehmer.
Jahren.
Ah.
Ja, so kann man das auch nennen.
Ja.
Und hat mit seiner sehr, sehr fraglichen Firma hunderttausende Senioren um ihre Rente gebracht und inszeniert sich jetzt aber als so eine Art Finanzguru und Mensch, wobei er aber eher so eine Art ganz gruseliger Verwaltungsroboter ist, der Veronika Ferres knattern darf.
Mhm.
Wobei man mittlerweile nicht mehr von darf, sondern eher von einem Bus sprechen muss. Also einfach Leute, da will ich gar nicht, ne. Ich möchte nicht in einem Raum mit denen sein. Ich glaube, das senkt deinen Karma-Wert.
Der hat mal
lies einfach über den Stunde kommt es hier hoch.
Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel aufgemacht und
er hat einfach sehr, sehr viele Menschen um ihr Geld gebracht, aber ist jetzt sehr, sehr, sehr reich. So reich, dass er es schafft, sich selber als Gutmensch also er hat sogar eine eigene Fernsehshow bekommen und bei der Höhle der Löwen sitzt er auch und so. Und er hat sich den Schnörres abrasiert und seitdem sieht er aus, als wenn er seine eigene Madame Tussauds-Puppe wäre.
Oh ja, das ist eine Ehrendoktorwürde von der Universität Hildesheim.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich habe die goldene Fressnadel von Kentucky Fried Chicken. Ja,
die Laudatio hielt Christian Wolf.
Warum? War Pol Pot verhindert? Ach, Christian Wolf, herzlichen Glückwunsch. Unser Bundespräsident, so ein Bodenständig. Muss ich mir mal vorstellen, worüber Christian Wolff vor ein paar Jahren gestolpert ist, über abgesetzte Hotelrechnungen. Irgendwie über 730 Euro ist der Bundespräsident gestolpert. Und der amerikanische Präsident löst jetzt im Moment fast jeden zweiten Tag einen Atomkrieg aus und keinen interessiert. Das ist so absurd.
Das ist geil, hier im Wikipedia-Artikel steht auch noch die Verleihung der Ehrendoktorwürde aufgrund seiner Verdienste um die Förderung der Wissenschaften, stand in der Kritik und wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover angezeigt.
Das ist nicht gut. Ja, wenn sie dir die Ehrendoktorwürde fällen und dann wird das angezeigt.
Ja, wenn der Staatsanwalt sagt, nee, das ist, also da könnte ein bisschen fishy sein, aber das Verfahren
ganz kurz, nein, aber weißt du, der Maschi ist bestimmt ein ganz herzlicher Typ, ganz sicher, aber trotzdem gibt es, glaube ich, relativ deutliche Zweifel daran, ob das, wie er so sein Geld zusammengesammelt hat, ob das eine seriöse Veranstaltung war und ob da nicht, also es gibt wirklich, ich habe nur mal ein paar Berichte darüber gelesen, ich kann es aber nicht mehr explizit wiederholen. Aber es ist so, er hat eine Art Schneeballsystem gegründet, ist da als Milliardär rausgegangen und sehr viele arme, alte Menschen haben ihre Altersvorsorge verloren dadurch. Und ob das so cool ist, naja. Ich versuche das jetzt alles mal so juristisch wenig angreifbar wie möglich zu formulieren.
Aber dieser Mensch sagt mir bis dahin tatsächlich wenig. Also ich habe den Namen mal gehört.
Du musst
aber
aus deiner Wissenschaftsbubble rauskommen.
Ich habe letztens bei Wikipedia noch, ich weiß nicht mehr warum, ich habe den Wikipedia-Eintrag von Karl Dall gelesen. wahrscheinlich, weil ich an dich denken musste. Wegen diesem
Alter. Als du gerade auf einen Carl Sagan-Poster ordiniert hast,
nee,
oder was?
Das war kurz, nachdem ich hier unser Werbeplakat gesehen habe. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Du hast relativ viele Parallelen mit Karl Dall.
Ich habe viele Parallelen mit Karl Dall.
Ja, erstmal das Erscheinungsbild.
Danke,
ähnlich,
Rainer.
Bitte.
Danke.
Und Karl Dall, Moment, warte mal.
Sunshine Reggae.
Karl Dall.
Sunshine Reggae auf Ibiza. Kennst du das? Das kennst du auch wieder nicht, ne?
Nein, kenne ich auch wieder nicht.
Oh Gott, das ist so ein geiler Film, das ist aus den 80ern, Rainer. Sunshine Reggae auf Ibiza mit Karl Dall als Postbote. Das war so die Zeit, als das deutsche Kino komplett am Boden lag. Als man gesagt hat, okay, wir haben gerade mit dem Boot den Oscar gewonnen. Jetzt müssen wir uns gar keine Mühe mehr geben. Jetzt drehen wir nur noch so Gaga-Scheiße.
Karl Dalls Wikipedia-Eintrag beginnt mit Herkunft. Karl Dall kam als Sohn und deshalb, jetzt kommen Parallelen, eines Schulrektors und einer Lehrerin zur Welt.
Rainer, das gilt aber für 89% aller Menschen.
Was? Das ist der Schulrektor?
Weißt du, wie viele Lehrerkinder es gibt? Das ist also nur weil Karl Dall Lehrereltern hat, ist jetzt nun wirklich das. Ja, was denn noch? Was für Parallelen gibt es denn noch?
Was denn? Mal.
Ja, los, hau raus.
Sein markantes Aussehen mit dem hängenden rechten Auge.
Fick dich rein. Kleine Rumpogel. Weißt du, jetzt nach dem epischen Rant in Folge 19, meinst du jetzt, dass du hier so richtig abballern kannst? Ne?
Ja, jetzt, also ich habe eine Menge.
Dein Nährwert ist höher als meiner, Rainer. Wenn der Kannibale vor uns beiden stehen würde, würde er sagen, komm, ich nehme hier einen dicken Runden. Dann mache ich mir schön Speck an den Kartoffeln dran.
Ja, aber dann könnten wir anfangen mit ihm zu diskutieren, wer von uns beiden für die Gesellschaft auf Dauer nützlicher sein könnte.
Eher, wessen Pimmel besser schmeckt.
Sag mal so, bei mir wird er satt.
Oh, 1-0 für dich, Kollege. Der war gut.
Oh Gott. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen und möchte es rechtfertigen mit, ich habe nur 3 Stunden geschlafen.
Bei mir wird das satt.
Apropos satt, Walfang, hast du mitbekommen?
Oh, Reini, ey. Oh. Bei mir wird er satt.
Kannst du dir notieren und irgendwo einbauen?
Ich habe zweimal in einer Stunde Tränen in den Augen voll lachen, ey. Es geht gar nicht besser. Otto, sprich mal hier rein, bitte. Da musst du mal reinsprechen hier. Da ist der Onkel Rainer. Hör mal da einmal der Onkel
Na?
Rainer.
Na? Und pinkelt er? Pinkelt er?
Nee, das ist. Nee, er sitzt einfach lieb neben mir. Walfang. Ja, Reinhard, gut, dass du das Thema aufmachst, weil das beschäftigt mich ja schon sehr. Nee, aber das ist schon was. Also ich spende für den Tierschutz so, weil ich das auch richtig finde. Das ist nicht jetzt einzig, wofür ich spende, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir Menschen in Bezug auf Tiere völlig geisteskrank sind. Also der Umgang mit Tieren. Und du musst dir vorstellen, das wissen viele ja gar nicht, dass der Blauwal das größte Lebewesen ist, das jemals auf dem Planeten gelebt hat. Größer als beispielsweise der Argentinosaurus, Mensch als Bronchosaurus kennt. Also der langhalsige, riesige Saurus.
Der Wal ist aber nicht größer als die größten Dinos waren, oder?
Der Wal ist größer als die größten Dinos waren. Schwerer und größer.
Bist du dir sicher?
Kannst du gerne nachschauen. Der Blauwal ist das größte Lebewesen, was jemals auf dem Planeten existiert hat.
Okay.
Und wir leben in Zeiten, in denen dieses Lebewesen mit uns den Planeten teilt. Und wir leben ernsthaft in Zeiten, in denen zivilisierte Staaten, und ich spreche jetzt nicht von Antarktis bewohnenden Inuits, sondern wo zivilisiert, hochtechnologisierte Staaten wie Japan ernsthaft aus dem IWC, also aus dem Internationalen Walfangkomitee, aussteigen, um wieder kommerziellen Walfang zu betreiben. Diese Wichser.
Ich meine,
Wie bescheuert muss man sein?
Es gibt ja auch Leute, die aus dem Klimaabkommen und so austreten oder das gar nicht erst unterzeichnen, weil sie sagen, oh nö, da glaube ich nicht dran, das geht uns nichts an. Also, ne,
ich habe letztens darüber gelesen, dass wenn die Temperatur über 5 Grad steigen würde.
Es geht immer um die Durchschnittstemperatur.
Würde die Zivilisation, ja, die Durchschnittstemperatur. Ja. Die weltweite Durchschnittstemperatur um 5 Grad steigen würde, würde unsere Zivilisation aussterben.
Ja.
Wie ist das? Wird das wirklich, also,
ja.
Warum?
Weil Klima insgesamt ja eine hochkomplexe Geschichte ist. Ne? 5 Grad wärmer heißt nicht einfach nur, ach, ist 5 Grad wärmer hier, sondern das bedeutet, dass so grundlegende Mechanismen wie irgendwie der Golfstrom oder so, der halt warme Wassermassen von A nach B bringt, damit Winde beeinflusst, halt zu, wenn das zusammenbricht.
Der Golfstrom würde zum Erliegen.
Zum Beispiel, ne? Sowas, ne? Du hättest es nicht einfach nur 5 Grad wärmer, sondern du hättest mehr Wetterextremer. Also du hast plötzlich Hurricanes, Überflutungen, Kälteperioden, alles halt in Extremer und irgendwann ist es halt so viel, dass das die Zivilisation ausrotten würde, weil du zu wenig Nahrung hast, weil es einfach nicht mehr geht. Ne? Und ich hatte über Weihnachten mich mit jemandem unterhalten, den ich für einen sehr intelligenten Menschen eigentlich halte. Ein Rentner, der aber ein bisschen zu viel Zeit hatte, glaube ich, im Internet rumzulesen. Der zu mir meinte so, ja, ich weiß ja nicht, mit diesem Klimawandel, das, ja, nee. Ne? Da habe ich auch gefragt, wie, nee?
Wer hat das also, gesagt?
Ein Bekannter, den ich über Weihnachten getroffen habe. Ein älterer Herr, den ich, wie gesagt, für sehr intelligent halte und so, der aber jetzt in Ruhestand gegangen ist und seitdem sehr, sehr viel, also halt ne, genug Geld erworben kannte und sehr viel Zeit im Internet und so rumzulesen. Und der hat halt angefangen, so hier und da ein bisschen YouTube zu gucken und ist irgendwann bei Russia Today Deutschland gelandet. Und da hast du dann auch so Klimaleugner, die irgendwie interviewt werden und so weiter. Und da meinte er zu mir so, ja, irgendwie klingt das ja einleuchtend und so. Und dann habe ich mit dem darüber geredet. Ne? Und der hat mir dann diese ganzen Argumente mal vorgetragen. Und ich habe dem gesagt, nein, das ist so, das ist so, das ist so. Dazu gibt es Studien. Und trotzdem war es, also ich glaube, ja,
das
der...
Das ist wie
ich,
mit Flat Earthers.
Ja, nein,
wie mit
nein,
Leuten,
nein,
die an die flache Erde reden.
Nee, so krass ist es nicht, weil der noch nicht komplett in diese Richtung abgerutscht ist. Aber er hat so einen Fuß in diese Richtung gesetzt. Und mir liegt sehr viel daran, diesen Menschen wieder zurückzuholen. Weil ich den halt nicht für dumm halte oder blöd oder so, sondern der hat einfach, dem fehlt irgendwie das Werkzeug, an allen Stellen zu erkennen, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und was nicht, weil wenn du dir jetzt irgendwelche...
Russia Today, ernsthaft? Und das fehlt ihm das Werkzeug dafür?
Ja, ne, sagen wir so, ich glaube, dass nicht jeder draußen halt seriöse Nachrichtenquellen auf jeden, also sofort identifizieren kann. Wenn du da, sagen wir mal, in irgendeiner Talkshow, sei es aus der ARD oder von Russia Today Deutschland oder was auch immer, was gut produziert ist, wenn du da jemanden sitzen hast, der irgendwie, in dem Fall war es, glaube ich, irgendein Elektrotechnik-Ingenieur, also ne, schon einen gebildeten Menschen, der sich halt hinstellt und sagt, Klimawandel, menschengemachten Klimawandel gibt's nicht. Du den als Experten erlebst, dann ist es ja erstmal schwer, dem zu widersprechen, ne? Weil du müsstest ja irgendwie deine eigenen Quellen haben. Und wenn der sagt, ja hier, aus dem und dem Grund, klingt das ja im ersten Augenblick vielleicht sogar einleuchtend, was der Mensch sagt. Dass es totaler Bullshit ist, wird dir erst bewusst, wenn du dir mal anguckst, wer ist das denn genau, der da überhaupt spricht. Das habe ich dann mal gemacht, nachdem mir der Mensch so ein YouTube-Video, so einen Link zugeworfen hat. Wer ist das, dieser Typ, der da spricht? Und dann guckst du, ist der Vorsitzende vom Verein so und so, die hier gegen Menschen machen Klimawandel und so weiter sind. Und dann schaust du mal, die haben auch Studien veröffentlicht, aber alle Studien, die veröffentlicht haben, sind in Predatory Journals, also in so Bezahljournalen, wo irgendwie 300 Euro hinwirfst und dann wird das veröffentlicht. Also nicht ordentliches Peer Review, wie man es in der Wissenschaft eigentlich hat. Und das Einzige, was ich machen kann, ist hingehen und diesem Menschen sagen, mit dem ich halt geredet habe, so hier, das ist keine vertrauenswürdige Quelle aus folgendem Grund, die haben nur den Anschein von Wissenschaft, sind aber in Wirklichkeit keine Wissenschaftler und dem dann mal einen anderen Artikel, da gab es einen schönen in der Zeit mal dagegen halte, wo irgendwie 10 Stichpunkte, warum es einen menschengemachten Klimawandel gibt, aufgelistet sind und jeder einzelne davon mit einer ordentlichen Studie aus Science, Nature oder ähnlichem, also aus verschiedenen Journals untermauert wurde. Das Problem ist, als Laie ist es für dich sehr, sehr schwer tatsächlich zu unterscheiden, was ist denn ein vertrauenswürdiges Journal, ein wissenschaftliches und was nicht. Das ist für Wissenschaftler manchmal ja schon
vielleicht
schwer.
Weil zwischendurch so Werbung für Fettreduzierungspillen drin sind oder so?
nee, das hast du ja dann tatsächlich nicht. Also es gibt Journals, also sogenannte Predatory Journals, die gegen eine Gebühr im Grunde jeden Schwachsinn veröffentlichen. Da findest du auch ganz viele Studien, die von der AfD in Auftrag gegeben wurden in solchen Predatory Journals. Die sind eine Pest in der Wissenschaftskultur. Da gab es auch
Predatory?
Also Raubjournale auf Deutsch.
Raubjournale, okay.
Weil die ihr Geld damit verdienen, dass sie jeden Scheiß im Grunde veröffentlichen. Also sie haben kein ordentliches Peer Review. Wenn du da mal was zu gucken möchtest, dazu gibt es auch einen Talk hier auf dem Kongress, der gerade läuft. Das ist der, den ich eigentlich sehen wollte, wenn ich nicht mit dir hier aufnehmen würde. Aber
was
da
für ein bitteres Dasein.
Ja, bitteres Dasein. Kurz mal, das ist ein wichtiges Thema. Guck dir mal in der ARD-Mediathek oder so oder bei Quarks und Co. gab es, als das Ganze von ein paar Journalisten mal aufgearbeitet wurde, war das unter dem Begriff Fake Science, was ein sehr unglücklicher Begriff dafür ist, weil sich das anhört wie betrügende Wissenschaftler. Dabei sind die Wissenschaftler an der Stelle nicht diejenigen, die betrügen, sondern diese Journals. Unter dem Begriff Fake Science findest du zwei, drei Dokumentationen dazu, die man sich mal angucken sollte. Da ist die Berichterstattung zwar ein bisschen abgeglitt, also ist okay, kann man sich angucken, ist aber, was die da als großen Skandal aufgedeckt haben, in der wissenschaftlichen Community tatsächlich Alltag seit Jahrzehnten. Also das weiß man einfach. Aber sollte man sehen, also guck dir das mal an, ist wirklich interessant, sagt ein bisschen was über das Publikationswesen in der Wissenschaft und so und darüber, was eine vertrauenswürdige Quelle ist und was nicht. Und das ist als Laie tatsächlich manchmal sehr schwer zu erkennen. Und deshalb,
also,
deshalb
ist halt auch meinungsbildend, ne?
Ja, ja, genau, es ist meinungsbildend. Und es ist halt das, wo, also Wissenschaft ist ja meiner Meinung nach auch das einzige probate Mittel, womit wir als Gesellschaft Entscheidungen, also oder auf dessen Basis wir als Gesellschaft Entscheidungen fällen sollten, weil es das einzige Bezugssystem, das in irgendeiner Form unparteiisch ist und unvoreingenommen.
Deiner Meinung nach ist es aber eher so, dass man hingehen sollte und, sagen wir mal, beispielsweise den Klimawandel einfach als, also man kann ihn als empirisch gesichert ansehen,
ja,
definitiv.
Kann man,
ne?
Kann man. Es gibt eine sehr überwältigende wissenschaftlich fundierte Studienlage dabei.
Aber warum kann man das nicht, also ja gut, warum kann man das nicht gemeingültig machen, das ist der falsche Begriff, ne? Das ist
warum man das nicht als gegeben quasi hinstellen kann oder
ja.
Tut man, es ist auch so, es gibt nur immer Spinner, die anderen Quatsch behaupten. Das ist die gleiche Kategorie wie die Erde ist rund. Ich finde auch, da ist die wissenschaftliche Evidenz, nicht die Erde ist rund, die Erde ist flach, da ist die wissenschaftliche Evidenz, dass die Erde eine Kugel ist, doch sehr erdrückend. Und trotzdem gibt's genug Spinner, die immer noch sagen, die Erde ist eine Scheibe. Also, ne?
Das Problem ist eher, wenn solche Spinner in Positionen kommen, in denen sie Entscheidungen fällen können,
ja,
wie unser lieber Präsident. Ne?
Richtig. Muss nicht mal Präsident sein. Guck dir die Spacko-Nazis an, die gerade im Parlament sitzen. Also, die sagen auch, den Klimawandel gibt es nicht, den menschengemachten.
Ja.
Ne? Also,
26% der Bundesdeutschen würden sie mittlerweile wählen.
Ja,
auch ein paar unserer Hörer. Wir erinnern uns an unseren Schweizer Freund, der uns geschrieben hat, als wir mit diesem Podcast begonnen haben.
Ja.
Was willst du dazu sagen, ne?
Ich weiß nicht. Fangen Sie bitte an zu denken.
So nennen wir die nächste Folge unseres Podcasts. Denken Sie bitte.
Ja.
Rani, wie lange sind wir denn jetzt schon wieder drin?
In 5 Minuten ist das Stündchen voll.
Gott. Wollen wir heute mal eine kurze Folge machen, Reini?
Ja, wir können wir gern. Wir haben auch nichts mehr an Themen, glaube ich.
Ach, wir können immer noch einen aufmachen, wie Pimmel schmecken oder so.
Ich habe hier endgültig geklärt.
Meine Frau guckt mich gerade so irritiert an. Wir haben über den Kannibalen gesprochen, nicht wie Pimmel an sich schmecken. Ja. Guck mich nicht so an, verdammt. Ich weiß es doch auch nicht.
Ich verkneife mir jeglichen Kommentar, den
Reinhard
ich halt den machen
Mund.
Könnte.
Reinhard, halt den Mund. Ist deine Frau eigentlich auch auf dem Kongress? Natürlich.
Natürlich ist meine Frau auch auf dem Kongress.
Was macht ihr denn den ganzen Tag? Du hörst dir den ganzen Tag irgendwelche Vorträge jetzt da an? Oder läufst du da wirklich wie Snoop Dogg über den Kongress?
Ich laufe wie Snoop Dogg über den Kongress. Nein, ich höre mir Vorträge an, die mich interessieren, also die ich in irgendeiner Form interessant finde. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von einem Hacker, der...
Wirst du denn angesprochen? Hallo, bist du nicht Reinhard Remford?
So mitteloft. Also die Leute hier, also gestern war von einem anderen Podcast Hörertreffen, da habe ich mir einfach mal dazugestellt, da habe ich eine Menge Leute getroffen, die mit mir reden wollten. Aber ansonsten eher weniger. Man kann hier seine Ruhe haben, wenn man will, was sehr nett ist.
Das klingt, als wärst du George Clooney in Saint-Tropez.
Nein, bin ich
man
nicht.
Man kann hier meine Ruhe haben, wenn
nein,
man
jeder,
will.
Nein, jeder kann hier sich zurückziehen und machen, was er will. Du kannst hier aber auch jeden Menschen ansprechen und fragen, was machst du da gerade? Und die Leute erklären dir das, weil die hier alle sehr nett und sehr offen sind. Das ist ein bisschen eine andere Welt. Das ist hier außerhalb der Realität so ein bisschen.
Wie ist Männer-Frauen-Anteil?
Gute Frage. 60-40? 70-30? Oh. So geschätzt irgendwie? Also, hier ist halt auch, also es geht halt, also Hacking bedeutet ja nicht nur irgendwie am Computer rumhacken, sondern auch irgendwie Technik zusammenbauen. Es gibt hier eine Food Hacking Area, wo Leute so molekularküchenmäßig Essen zusammenbasteln. Es gibt hier Coffee Nerds, die irgendwie auf 1000 verschiedene Arten Kaffee kochen. Findest hier alles möglich. Du hast hier auch einen breiten Track zu Kultur, also Netzkultur. Geht von Amnesty International bis sonst was. Also du hast hier wirklich ein sehr, sehr bunt gemixtes Publikum und eine sehr offene, sehr tolerante Community. Also du kannst hier machen und tun, was du willst, solange du niemand anders damit belästigst oder störst. Du kannst hier rein theoretisch, glaube ich, sogar nackt rumlaufen, wenn du Bock drauf hast.
Wir beide nächstes Jahr.
Ja, also sehr bezeichnend zum Beispiel, auf dem Kongress gibt es immer Unisex-Toiletten. Also alle Schilder sind hier überklebt und es sind einfach Unisex-Toiletten, weil wofür soll man das grob aufteilen? Macht man zu Hause ja auch nicht, ist ja eigentlich auch Quatsch. Also,
ich habe es auch nie so richtig verstanden. Ne?
Aber nee, genau. Und das gibt's. Also es gibt hier immer noch Männer- und Frauentoiletten, auch wenn man möchte. Aber ein Großteil der Toiletten ist einfach umgelabelt zu Unisex-Toiletten und fertig. Das ist nur ein Punkt.
Angeblich sollen Frauentoiletten ja dreckiger sein als Männertoiletten.
Das kann ich hier nicht unterschreiben. Also das ist hier gleich. Aber auch ansonsten, es ist halt nett hier. Und wir rennen halt den ganzen Tag rum, gucken uns Talks an, wenn wir Bock drauf haben. Hören uns irgendwie an, wie andere Podcasts irgendwas machen, unterhalten uns viel mit Leuten. Also du triffst hier halt viele Leute, die interessante Dinge machen. Ich habe gestern, wie gesagt, mir einen Talk angeguckt von einem Hacker mit dem Pseudonym Starbuck. Der beschäftigt sich seit Jahren schon mit Biometrie. Also der hat beim iPhone den Fingerabdrucksensor gehackt, beziehungsweise gezeigt, wie man Attrappen sehr einfach bauen kann, um den zu überwinden. Beim Samsung die Iris-Erkennung gehackt, mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Und die Vorträge sind großartig. Also das mit der Iris-Erkennung zum Beispiel, das konnte man mit einem Foto, also einfach ein Foto vorhalten, wo du auf das Bild vom Auge noch eine Kontaktlinse draufgelegt hast. Weil das die Reflexionen gemacht hat, die das Telefon braucht, um zu denken, dass es ein richtiges Auge ist. Und solche Sachen. Und den Talk, den ich gestern gemacht habe, da ging es um Venenerkennung. Es gibt ja so Zugangssysteme, wo du deine Hand drauflegst, die halt dann mit hellem Licht durchleuchtet wird und ein Bild von deinen Venen gemacht wird, weil die auch bei jedem Menschen einzigartig sind. Und das haben sie überbrückt mit einem Ausdruck aus einem Laserdrucker und einer Wachshand. Also solchen und
okay.
Wirklich simpelste Sachen. Oder der Club hat ja damals auch den Fingerabdruck von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, vom Innenminister damals ins Netz gestellt mit einer Anleitung, wie man den kopiert, also auf seinen eigenen Finger aufbringt.
Oh Gott.
Ne? Also,
daran erinnere ich mich noch, aber ich weiß auch nicht mehr, wer es war.
Kriege ich gerade auch nicht mehr auf die Reihe. Ich glaube, war es Schäuble damals?
War Schäuble mal Innenminister?
Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, Starbuck beschäftigt sich halt schon seit Jahren mit Biometrie und zeigt immer wieder, dass Biometrie halt kein geeignetes Mittel Biometrie bringt keine Sicherheit. Es bringt Komfort eventuell, aber keine Sicherheit.
Es ist ja sowieso ein gruseliger Gedanke, dass wir alle mittlerweile unsere Fingerabdrücke durch unsere Telefone scannen lassen.
Ja,
ne?
Ja, das schon. Also es sind immer, also die Vorträge sind auch immer unglaublich witzig gemacht von ihm. Zum Beispiel bei dem mit dem Iris-Scan hat er auch gesagt, okay, wie komme ich denn an ein Bild von der Iris von irgendjemandem? Ne, wenn du jetzt von jemandem das Telefon aufmachen willst, brauchst du ja erstmal ein Bild von der Iris. Wie kommst du da dran? Heutige Digitalkameras sind gut genug. Also du kannst ein Bild auf irgendwie auf 20, 30 Meter Entfernung mit einem ordentlichen Objektiv machen. Das reicht, um auf dem Bild nachher die Iris der Leute zu sehen. Also die Auflösung ist ausreichend. Oder, okay. Oder er hat noch andere Bilder gezeigt, was ich sehr, sehr witzig fand, wie man zum Beispiel an das Irismuster von Angela Merkel rankommt. Der meinte, man bräuchte ein sehr, sehr hochauflösendes Foto und hat dann auf dem nächsten Slide ein Wahlplakat gezeigt von ihr. Und da hat man's.
Krass. Ja, stimmt.
Ja, und so, solche Talks gibt es hier halt, unter anderem. Dann jetzt gerade den ich jetzt nicht höre, den gucke ich mir später im Netz an, die gibt es ja, wie gesagt, alle im Netz, geht es halt um diese Predatory Journals und Fake Science. Und gestern halt Vortrag von Nico Semsrott war halt eher so aus der Comedy-Ecke halt was Unterhaltsames, Lustiges. Aber es gibt ja auch tatsächlich ernste politische Themen wie der NSU-Untersuchungsausschuss. Oder das Polizeigesetz in Bayern und NRW und so weiter wird hier diskutiert. Also es ist eine Menge Politik dabei, eine Menge so Hacker-Kram im Sinne von Technik, aber auch viel unterhaltsame Sachen. Also drei, vier Tage, also der Kongress geht insgesamt 3,5 bzw. 4 Tage, die kriegst du hier ohne Probleme rum.
Macht ihr denn jetzt wieder die Abschlussveranstaltung, ihr kleinen Min-Korrekt-Mäuse?
Nee, wir sind dieses Jahr auf dem Kongress tatsächlich nur als Besucher und
Was?
Ja, und
jetzt, wo ihr Karten verkauft für eure Shows, ist es auch immer vorbei mit dem Gratis-Content. So sieht's aus, Reini, ne? Nur weil du mit den LA Lakers unterschrieben hast, gibt's jetzt hier nichts mehr umsonst, ne?
Nein, wir wollten dieses Jahr tatsächlich einfach nur mal als Besucher hier sein.
Winde dich, du Wurm.
wir haben die letzten 4 Jahre hier immer eine Show auf die Beine gestellt.
Oh, ich kann Schweiß auf deiner Stirn spüren.
Und letztes Jahr...
ich spüre sie.
Letztes Jahr hatten wir hatten hier letztes Jahr ein Publikum von knapp 4000 Leuten, wo ich auch meine...
Wenn ihr jetzt an dieser Stelle einen unnatürlichen Cut in diesem Podcast merkt, dann werde ich jetzt hier kurz so la 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 la, damit Rainer halt nicht mehr reinschneiden kann.
Ich kann hier alles schneiden, was ich will.
Nein, ich bin mir sicher, dass ihr nächstes Jahr zurückkehren werdet. Theoretisch.
Ja.
Und andernfalls machen wir beide einfach eine Show. Warum nicht?
Ja, können wir auch. Also wir können uns ja auch gerne mal auf die... Also es gibt ja hier auch eine
ich mach das für Lau, Reinhard. Meine besten 10 Pimmelwitze mit dir zusammen. Einfach so.
Ja, wir können gerne... also du bist ja beim Kongress ja nicht dabei, aber wir können auf dem Camp zusammen einen Podcast auf der Sendezentrumsbühne machen.
Das machen wir auf jeden Fall.
So mit,
aber wenn weniger als 1000 Leute kommen, dann brechen wir ab. Wegen beleidigt.
Sei froh, wenn 100 Leute kommen.
Reini, Alter, das ist ein popkulturelles Phänomen, was wir hier auf die Beine stellen.
Mhm.
Das ist wie Twiggy oder wie, weiß ich nicht, der Bob in den 70ern. Verstehst du?
Mhm.
Ja, wir sind wie die Kelly Family 1994. Wir lösen eine Bewegung aus in den Menschen.
Genau, und wir verrotten irgendwann auf dem Rhein in Köln. Wobei das Boot steht ja nicht mehr in Köln, das steht in Speyer.
Speyer steht das Kelly-Boot?
Ja, im Technikmuseum Speyer.
Meine Frau war ja früher mal Kelly-Fan, aber das darf ich nicht erzählen.
Mein Vater auch.
Oh doch, sie hat mir den Schultern... Dein Vater war Kelly-Fan?
Ja, aber mein Vater kennt die noch aus der Fußgängerzone, bevor die bekannt waren.
Ja, wirklich?
Ja.
Das ist ja lustig.
Ja. Also mein Vater fand die toll. Also
ich habe jetzt auch Dokus über gesehen, so scheiße waren die gar nicht. Also da gibt es nur wirklich beschissenere Sachen.
Hier war halt so eine,
und
so
auch
eine,
nette Leute.
So eine vagabunden Panflöten Fußgängerband, die.
Reini, ich glaube, vagabunden Panflöten Fußgängerband, die Kelly Family zu nennen, könnte mal mehr Hate auf uns ziehen als mein Rant über deine Kleinpimmeligkeit. Los, beleidige weiter ein popkulturelles Phänomen. Hast du noch was über Take Z zu sagen?
Gibt's die noch?
Ja, die gibt's wieder, Reinhard.
Echt?
Ach komm, ist so, egal. Du kennst so Carsten Maschmeyer nicht, du weißt nicht, ne? Wer Tom und Bill Kaulitz sind. Bei dir ist, du bist einfach raus. Du bist ein entschwebtes, ätherisches Wesen. Du bist hier wie der Blaue von Watchmen.
Ich habe Kultur.
Reini, ist das, ich habe Deutsch? Jetzt Stuhlgang, deswegen wenden wir jetzt den Podcast.
Ja,
wo schneiden wir denn eigentlich unser kleines Bit rein, was ich extra für dich angefertigt habe? Das können wir ja nicht ans Ende setzen, das wäre ja schade.
Ein Bit, ach so, Was war das nochmal?
Ja, kann ich doch jetzt nicht sagen.
Ja doch, dann kann ich es ja jetzt hier ans Ende schneiden.
Nein, wenn du es ans Ende schneidest, dann ist doch schade.
Warum?
Dafür ist es doch zu gut.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was das ist.
Gut, dann verabschieden wir euch in dieses Jahr mit dieser kleinen selbstgemachten Hommage an den größten Helden unserer Kindheit.
Ja. Bis dann.
Wir wünschen euch alle einen frohen Jahreswechsel und benehmt euch.
Wir nehmen das einfach für die nächste Folge am Anfang.
Meinst du, Reini?
Ja, sicher. Viel sinnvoller, als das jetzt zu verballern.
Ja, du hast recht. Dann hast du die Leute jetzt schon krass angeteasert.
Ja,
das
fürs nächste
geil.
Jahr.
Yeah. Dann fürs nächste Jahr, 2019, eröffnen wir mit einem Special, was Basti zu Hause extra mit seinem Zweispurrekorder selber aufgenommen hat. Ah. Küsschen auf Schnüsschen, kommt gut ins neue Jahr, sprengt euch nicht mit dem Polenböller die Rübe weg.
Bis dann.
Wir haben gar nicht über Silvester gesprochen,
nee,
Reinhard.
Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Da gibt es eine Menge schöne Geschichten.
Sagst du jetzt wieder bis dann?
Bis dann.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer sau doof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Düsen, also lass uns
doch
einfach
vor, was
sprechen.
Hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's. Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich
Entschuldigung,
noch nie
es
gehört.
Steht so im Text. Ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen. Dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein Oller Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.